Okay, fast Punktlandung, 16 Uhr, letzter Vortrag heute hier im Saal. Der Sascha und der Vincent wollen uns etwas erzählen über Monitoring, über Kubernetes. Eure Bühne, ihr dürft anfangen.
Ja, cool. Dann erstmal nochmal Moin Moin von unserer Seite. Herzlich willkommen zum Endspurt der Chemnitzer Linux-Tage. Der harte Kern ist geblieben, dafür erstmal Dankeschön. Ja, wir erzählen euch jetzt ein bisschen was über Monitoring und Request Tracing in Kubernetes. Und wenn jetzt im Laufe des Talks irgendwie Fragen aufkommen sollten, so am Ende stehen wir gerne bereit. Ansonsten haben wir E-Mail-Adressen, so ihr könnt euch an uns wenden. Wir sind immer für euch da. Genau. Ja, per Mail kannst du heute Nacht, ist okay. Genau, dann erstmal hi, ich bin Sascha. Ich bin Technical Communicator bei der Artix AG. Und ich bin seit ganz, ganz vielen Jahren eigentlich schon in der IT unterwegs, hauptsächlich im Bereich DevSecOps, Cloud und Container-Orchestrierung vor allen Dingen. Da unterstütze ich eben Unternehmen bei der Planung von Infrastrukturen, Prozessen und mir sind da Dinge aufgefallen in den vergangenen Jahren. Und zwar, das eine ist, Monitoring ist ein Thema, das findet bei vielen Projekten Beachtung. Das ist mal besser, mal schlechter umgesetzt. Darum soll es heute jetzt erstmal nicht gehen. Es ist nämlich besser als gar nichts. Und da kommen wir auch schon zum Hauptpunkt, Request Tracing. Das findet nämlich komischerweise selten die Beachtung, die es eigentlich verdient. Und ich habe eine Mission in meinem Leben und das ist, das zu ändern. Genau. Mitgebracht habe ich für euch einen Vincent, der bestimmt auch ein paar Worte zu sich sagen möchte.
Ja, hier ein Privatfoto von mir. Hallo, ich bin Vincent. Ich habe auch die längste Zeit meiner IT-Laufbahn mit dem Sascha bestritten, war auch in ähnlichen Projekten wie er unterwegs und wir haben meistens auf Kubernetes oder containerisierten Infrastrukturen gearbeitet und haben viel gesehen, wie es geht, auch viel gesehen, wie es nicht geht und da werde ich heute mit meinem Part euch ein bisschen erzählen über Prometheus Monitoring. Wir werden da jetzt nicht auf föderierte Prometheus eingehen oder HA, sondern ich möchte euch zeigen, wie könnt ihr auch Prometheus benutzen, vielleicht auch, wenn ihr kein Kubernetes benutzt und euch da mal einen kleinen Einstieg geben, was da los ist. Damit ziehe ich mich erstmal zurück und der Sascha darf euch beglücken.
Schön, dann mache ich das doch. Genau, also wir beginnen mit Request Tracing. Und wie das Ganze eben in beispielsweise Microservice-Architekturen cool sein kann. Ja? Jetzt mal so die allererste Frage, ich starte damit immer ganz gerne. Mal kurz Hand aufs Herz und dann eventuell in die Luft. Wer von euch hat denn schon mal mit Request Tracing gearbeitet, mit Systemen wie Zipkin oder Jaeger oder sowas? Ja, das ist schon mal was, das ist ganz schön. Bessere Frage, ein bisschen ketzerisch, wer hat denn schon mal an Produktivsystemen gearbeitet, gerne mit Microservice, aber nicht ausschließlich, wo es kein Tracing gab? Aha, sehr gut. Wie war das denn so, würde ich jetzt, genau, wenn ihr jetzt denkt so, ja, es war aber eigentlich alles total cool, dann versuche ich euch jetzt zumindest mal kurz zu zeigen, dass Tracing vielleicht doch irgendwie einen Sinn haben könnte. Wenn ihr danach immer noch sagt, Tracing ist doof, dann ist das jetzt ein Lose-Lose, dann müssen wir da jetzt gemeinsam durch. Aber wäre auch okay. Also, was ist denn Request Tracing überhaupt? Beim Request Tracing handelt es sich um eine Methode, die eben in IT- und DevOps-Teams genutzt wird, um Applikationen und Infrastrukturen zu monitoren zum einen und zum anderen viel wichtiger, um deren Performance tatsächlich sichtbar zu machen und zu messen. Und besonders interessant ist das Ganze, wenn wir über zum Beispiel Microservices reden. Das heißt, wir haben viele, viele kleine Bausteine, die alle miteinander interagieren und am Ende gibt es eben ein großes, ganzes Bild. Das Ganze ist aber nicht nur exklusiv für Microservices interessant. Auch wenn ihr große monolithische Anwendungen habt, kann Request Tracing schon spannend sein. Ihr habt sicherlich Umkomponenten wie zum Beispiel Datenbanken oder auch Load Balancer und ihr wollt vielleicht Netzwerkstrecken mal so ein bisschen messen. Und da kann das natürlich dann auch spannend werden. Die Fehlersuche und das Messen von der Performance unserer Anwendung auf der Request-Ebene wird halt immer schwerer, je mehr Services wir dann am Ende auch tatsächlich haben. Ja? Wir haben ganz schnell so ein Prinzip, dass wir irgendwie so Stecknadeln in einem Heuhaufen suchen und das macht halt einfach wenig Spaß. Und wenn jetzt irgendwie ein Teil unserer Anwendung nicht so performt, wie er das eigentlich sollte, wird es halt oftmals einfach schwierig herauszufinden, was da los ist. Ja, wie schon gesagt, je komplexer das Ganze wird, sei es die Architektur, die Infrastruktur, desto größer ist dann auch das Spaßpotenzial, was ihr am Ende eben mit Tracing haben könnt. Ich habe persönlich noch nie einen Kunden erlebt, der zu mir gesagt hat, ach, weißt du, Sascha, unser System ist weder komplex, noch ist es wichtig und mir ist eigentlich egal, ob es läuft. Das habe ich noch nicht gesehen. Wir haben also ein Ziel. Das Ziel, das wir haben sollten, ist, dass wir eben vollständig nachvollziehen können, warum unsere Systeme das tun, was sie halt am Ende tatsächlich tun und wie performant sie dabei halt auch arbeiten. Und das ist ein Wunsch, der auch bei Kunden angekommen ist. Ja, also auch Kunden wollen in der Regel so ein bisschen Bescheid wissen, was in ihren Systemen abläuft. Und sie denken dann so spätestens bei der Implementierung ihrer Lösung, denken sie drüber nach, vielleicht wollen wir ja gerne sehen, was da passiert. Mir ist es lieber, wenn sie das vorher tun, schon in der Planung, aber man kann nicht alles haben. So, dann, um dem Ganzen jetzt gerecht zu werden, können wir eben unterschiedliche Dinge tun. Und bei der initialen Planung von nicht nur Microservice-Architekturen werden dann so Sachen betrachtet wie Logging oder auch Monitoring, wünsche ich mir zumindest. Und das sind auch Systeme, die vom Kunden eigentlich ganz gerne angenommen werden. Der Kunde kennt das, der weiß, das ist wichtig. Das ist sehr, sehr schön, weil wie gesagt, wir haben das gleiche Ziel. Wir wollen ja eigentlich wissen, was passiert. Jetzt haben wir Monitoring-Systeme wie beispielsweise Prometheus. Dazu hört ihr ja gleich noch was von Vincent. Die helfen uns dabei, das Verständnis vom Systemverhalten einfach zu verbessern. Währenddessen gibt es Logging-Tools wie zum Beispiel Greylog oder der Elasticstack oder was auch immer. Und die helfen uns eben, Fehler zu finden und die dann halt zu analysieren. Ja? Wir nehmen die Daten, speichern die halt irgendwo zentral ab, idealerweise zum Beispiel in einen OpenSearch. Und wir haben dann User-Interfaces wie Kibana und kriegen das Ganze dann zugänglich gemacht und können es durchsuchen. Großartig! Ihr werdet euch jetzt die Frage stellen, wo ist das Tracing geblieben in dieser Planung? Und die Frage stelle ich mir auch sehr, sehr oft. Tracing als solches ist eigentlich die logische Konsequenz aus Logging und Monitoring und sollte auch als diese betrachtet werden. Denn das Tracing ist ein Tool, das uns einfach dabei hilft, genau runterzubrechen, wo in unserer Architektur Fehler entstanden sind, wo Komponenten nicht so performen, wie sie eben performen sollten und sogar bis auf die Ebene runter, welcher Teil meiner Komponente ist es denn, der da gerade Dinge verlangsamt. Ja, also im Prinzip ist Tracing einfach ein super, super mächtiges Werkzeug, um Nadeln in Heuhaufen zu suchen. Und sowas macht Spaß. Trotzdem findet Tracing in aller Regel erst Beachtung, wenn irgendwas passiert, was man sich nicht erklären kann. So, ihr kennt das wahrscheinlich, so, der Kunde ruft bei euch an und sagt, hey, ich habe gestern einen Request abgesetzt. Mann, war der langsam, woran liegt das denn? So. Ohne Tracing ist es, ich sag mal, schwierig, jetzt darauf eine valide Antwort zu haben. Ich meine, antworten können wir darauf, ob die Antwort halt valide ist, hängt davon ab, ob wir Tracing haben oder nicht. Und wir können also hergehen und könnten auch, wenn wir nur Logging und Monitoring haben, einfach mal ein paar Dashboards durchwühlen. Wir gucken in die Logs, Kunde hat gesagt gestern, also fantastisch, letzte 24 Stunden, lass doch mal schauen. Das könnte viel sein, was in unseren Systemen passiert. Und je nachdem, wie gut eben die Kundenanfrage war, finden wir vielleicht was, vielleicht finden wir nichts. Fun Fact, der Request gestern war langsam, ist eine richtig schlechte Anfrage. Genau, die drei Komponenten Logging, Monitoring und Tracing sind also die, die wir brauchen, um tatsächlich eine Antwort geben zu können. Und diese drei Stacks bilden also quasi die Basis, um unsere Systeme zu analysieren, zu beschreiben und letzten Endes dann auch zu optimieren. Optimieren ist ja auch was, was wir ganz gerne tun. Also wir verstehen durch diese drei Systeme insgesamt, was eigentlich wirklich passiert. Kein Tracing, keine Kekse. So, wenn Tracing jetzt insgesamt so wichtig ist, ja, also wenn ich das jetzt beschreibe und sage, es ist das Beste auf der Welt, das macht mein Leben so viel einfacher und Kunden sollten das alle haben, die ketzerische Frage, warum machen die Kunden das denn nicht alle? Und die Antwort darauf ist relativ simpel Und es ist nicht, es ist kein Budget da, das ist es manchmal, aber das ist es nicht immer. Denn die eigentliche Antwort, warum das nicht gemacht wird, ist, dass Tracing in verteilten Infrastrukturen und Architekturen die ein oder andere Herausforderung einfach mit sich bringt. Ich kann jetzt nicht einfach zu meinem Cloud-Provider gehen, klicke da oben irgendwie auf den Observability-Tab, wähle Tracing aus, zahle 3,50 Euro im Monat mehr und danach habe ich ein tracendes System. Das wäre schön, das funktioniert nicht ganz so einfach. Ja, es gibt allerdings Tools, mit denen wir uns das Leben ein bisschen leichter machen können. Die den Talk eben gerade vor uns schon mitbekommen haben, da wurde auch schon über OpenTelemetry geredet und das ist auch etwas, worüber ich jetzt gerne sprechen möchte. Aber erstmal, welche Anforderungen haben wir denn, dass so ein Tracing überhaupt funktioniert? Damit das Ganze klappt, müssen wir unseren Tracing-Kontext sowohl innerhalb als auch zwischen unseren Prozessen in irgendeiner Weise angemessen abbilden können. Das ist schon mal gar nicht so trivial, denn um das zu erreichen, müssen wir jeden Teil unserer Applikation in irgendeiner Weise anfassen. Noch ein Fun-Fact für euch, Microservices bedeutet, es gibt viele Teile zum Anfassen. Und je komplexer eben diese Systeme dann werden, umso mehr Spaß habt ihr. Jetzt ist es vielleicht auch so, dass ihr gar nicht alleine auf eurem System arbeitet und das System alleine gebaut habt und alleine verwaltet. Es kann ja durchaus sein, dass es unterschiedliche Leute gibt, die für unterschiedliche Teile der Applikation Verantwortung tragen. Vielleicht sind diese Leute noch nicht mal im gleichen Unternehmen angestellt. Das kommt vor. Und vielleicht sind auch Teile eurer Architektur gar nicht in liebevoller Handarbeit selbst geschrieben, sondern ihr benutzt vielleicht Komponenten wie einen Software-Load-Balancer, Traffic oder Nginx. Und da wird es dann auch richtig interessant. Denn was wir jetzt brauchen, ist im Prinzip ein System, so eine Art Standard, der uns einfach erlaubt, dass wir sowohl in unserer Anwendungsschicht als auch in allem, was wir so außenrum haben, Tracing ermöglichen. Und das idealerweise, ohne dass der Arbeitsalltag von all den beteiligten Leuten sich signifikant verschlechtert. Ja, glücklicherweise gibt es da was. Wir sind nicht für Probleme hier, sondern für Lösungen. Das ist ein gutes Motto übrigens. Und wir kriegen es sogar hin, Tracing in Systeme einzuführen, ohne dass jetzt reihenweise Leute kündigen müssen oder wollen. Und dafür gibt es eben OpenTelemetry. Das ist ein Standard, der im Prinzip die Verbindung darstellt von OpenCensus und OpenTracing. Und das Projekt zielt einfach darauf ab, dass man eine solide und portable Telemetrie zu einem Bestandteil jeder Software machen kann, mit möglichst wenig Aufwand. Und wir bekommen es also sogar hin, dass wir relativ unabhängig von unserer Programmiersprache das Ganze auch tatsächlich implementieren können mit entsprechenden Libraries. Und wir können das eben auch in Standardkomponenten einführen, wie zum Beispiel Datenbanken oder eben der nicht liebevoll in Handarbeit geschriebene Part, unser Software Load Balancer. Denn gerade in der Open Source Community ist eben dieser Wunsch nach hübschen und nachvollziehbaren Systemen durchaus angekommen. Ja, übrigens funktioniert das Ganze auch ohne, dass ihr euch an einen bestimmten Anbieter von Tracing bindet. Ja, ob ihr jetzt sagt, ihr wollt OpenZipkin benutzen oder Jaeger oder was völlig anderes, das ist komplett euch überlassen. Lasst uns doch mal gucken, wie das geht. So. Also, die Tracing-Komponente jetzt aus dem OpenTelemetry-Standard, die besteht im Prinzip jetzt einfach mal runtergebrochen aus zwei Konzepten. Wir haben zum einen das Konzept der Spans. Und eine Span ist im Prinzip nichts anderes als die Zeit, die ein einzelner Teil unserer Workload braucht, um eben abgehandelt zu werden. Wir haben jetzt hier zum Beispiel oben so eine schöne rosa Span, das könnte zum Beispiel unser Software Load Balancer sein, von der Zeit, der Request geht rein, bis zu dem Punkt, der Request wurde beantwortet. Und der eigentliche Teil unserer Arbeit findet dann eben in den Bereichen drunter statt. Zum Beispiel wird hier der erste Service in Orange dargestellt, der dann tatsächlich auch vom Load Balancer aufgerufen wurde. Ihr seht, hier steht eine Trace-ID und die ist bei denen allen gleich. Das ist wichtig, denn wenn sich die Trace-ID unterscheidet und ihr die nicht mitgebt und der andere die nicht annimmt, dann kriegt ihr den Request nie wieder miteinander verbunden und dann seht ihr einfach am Ende nicht mehr, was ist eigentlich passiert, dann läuft es auseinander. Das heißt, idealerweise habt ihr das in eurer Request-Kette überall drin. Sobald es einen Aussetzer gibt, wird es hässlich. Das ist einfach so. Genau, ich würde jetzt gar nicht weiter auf den Standard eingehen, außer was ich natürlich noch sagen kann, die Summe aus all diesen Spans, die eben erzeugt werden aus unseren einzelnen Komponenten, das ist dann eben ein sogenannter Trace. So, das Wichtigste ist eben, dass jede unserer Komponenten, die wir da jetzt gerade gesehen haben, die werden alle isoliert behandelt. Und dann spielt es auch keine Rolle mehr, welche Art von Anwendung wir eigentlich haben. Wichtig ist einfach nur, dass der OpenTelemetry-Standard in irgendeiner Weise da rein implementiert wird. Und da gibt es eben Libraries für fast alles, was ihr machen wollt. Ja? Wer will, kann das auch in Java machen. Es geht aber auch in Golang, wie ihr Bock habt. Und wie schon erwähnt, können wir eben auch die Downstream-Technologie einfach dann per Konfigurationschange austauschen. Das heißt, haben wir einmal OpenTelemetry implementiert, dann können wir uns frei entscheiden, wollen wir jetzt mal einen Jäger ausprobieren. Weil wir hatten jetzt die ganze Zeit Zipkin und das ist dann auch gar kein Problem, weil ihr könnt es einfach tauschen, solange OpenTelemetry läuft, läuft. Apropos Jäger. Jäger ist eine Geschichte, die wurde von Depper und OpenZipkin, ich sag mal, inspiriert. Und es ist ein Tracing-System, was eben von Uber Technologies ursprünglich mal Open Source einfach rausreleased wurde. Jäger, ihr könnt es euch denken, ist mit OpenTelemetry kompatibel, denn ansonsten würde es wenig Sinn machen, dass ich das hier erwähne. Und was Jäger eben tut, es ist selbst erstmal in Go geschrieben, es bietet damit eine sehr, sehr schöne Basis, auch einfach, um es in einem Kubernetes laufen zu lassen. Es ist super leichtgewichtig, es ist schnell und für den, den es interessiert, die UI ist in React geschrieben, wenn ich mich da nicht täusche. Wir haben bei Jäger die Möglichkeit, dass wir unsere Daten nehmen können und können die in einen Datenspeicher unserer Wahl packen. Was alles funktioniert, ist zum Beispiel eben ein Elasticsearch, OpenSearch, was auch immer. Cassandra, wenn Geld keine Rolle spielt, könnt ihr auch alles in Memory halten. So. Ihr könnt auch Kafka benutzen. Ja? Also viele, viele Möglichkeiten, wie ihr die Daten im Prinzip ablegen könnt. Und wir können uns jetzt mal kurz noch anschauen, wie sich Jäger eben in unsere Systeme integrieren lässt. Jäger selbst besteht aus vielen, vielen verschiedenen Teilen, die wir eben einsetzen sollten. Zum Ausprobieren von Jäger gibt es aber auch einfach so eine All-in-One-Docker-Image-Lösung, deployt ihr irgendwo hin, funktioniert. Ist zum Testen ganz schön. Wenn wir das Ganze jetzt aber in die reale Welt deployen möchten, dann implementieren wir zunächst erstmal natürlich den OpenTelemetry-Client, also die Libraries quasi in unseren Anwendungscode. Sollte man generell tun, auch mit der All-in-One-Lösung, weil sonst siehst du nichts. Und dann geht es jetzt eben auf Infrastrukturebene ein bisschen weiter. Wir sehen hier auf dem Bild sogenannte Jäger-Agents. Ein Agent ist im Prinzip die Komponente, die die Traces zum System transportiert. Jetzt kann so ein Agent zum Beispiel in Containerlandschaften als Sidecar mitgegeben werden oder es kann als Daemon-Set in Cluster einfach deployed sein. Wir können mehrere Instanzen haben, müssen wir aber nicht. Ich bin ein Fan von kurzen Netzwerkstrecken und würde schon sagen, dass mehr als einer sinnvoll ist. Genau. Und diese Agents berichten dann eben an den sogenannten Jäger-Collector, der die Traces dann am Ende nimmt und einfach in den Datenspeicher unserer Wahl sendet. Dann haben wir noch den Jäger-Query. Der ist dafür verantwortlich, Abfragen quasi dann zu machen, damit wir auch Traces finden können. Und es gibt auch noch die Jäger UI. Das ist im Prinzip das Kibana des Tracing. Fantastisch. Genau. Ich fasse das nochmal kurz zusammen, bevor wir Richtung Monitoring schauen. Es wird auch eine Demo geben. Alles wird gut. Ihr seid jetzt in der Theorie erstmal abgeholt. Was ich sagen kann, ist, Jäger bietet im Prinzip eine einfache Integration, um eben Request Tracing in Klammern nicht nur Microservice-Architekturen einfach mit dem OpenTelemetry-Standard zu nutzen. Und mit der One-Image-Lösung könnt ihr das Ganze auch einfach mal ausprobieren und selber loslegen. Kann ich jedem nur empfehlen. Was als Message unbedingt rüberkommen sollte, kein Tracing, keine Kekse. Also Tracing fehlt einfach in den allermeisten Systemen und ich hoffe, dass ich damit so jetzt ein bisschen die Awareness, ich sag mal, steigern konnte. Was wir nämlich immer im Hinterkopf behalten sollten, wenn wir kein Tracing haben, dann haben wir in unserem System Blindspots. Und Blindspots zu haben, sollte nicht unser Anspruch sein. Und damit gebe ich an Vincent.
Dankeschön, Sascha. Damit zu meinem Teil, dem Monitoring-Part. Bei mir gibt es leider weniger Katzenbilder. Ich habe aber eins am Ende für euch. Dafür habe ich ein, zwei Memes versteckt. Versteckt ist viel gesagt. Denn lasst uns mal drüber reden über Prometheus. Ich habe hier kurz mal die drei wichtigsten Randinfos hingestellt. Es ist ein Open-Source-Projekt, was von SoundCloud gegründet wurde. Es ist vor allem ausgelegt worden aus eben Gründen von SoundCloud auf hochdynamische Container-Environments. Das heißt, Pod da, Pod weg, egal, es muss trotzdem funktionieren. Und natürlich ein Monitoring-Tool. Das habt ihr natürlich alle schon geahnt. Ich baue euch mal kurz in Gedanken einen Use Case. Stellt euch einfach vor, ihr habt hier fünf Nodes. Von mir aus ein Kubernetes-Cluster, das könnten auch VMs sein. Alles funktioniert, ihr seid glücklich, der Kunde ist glücklich. Kein Problem. Probleme gibt es immer erst dann, wenn eben irgendwas geknallt hat. Ich versuche euch jetzt einfach mal aus dem Stegreif einen kleinen Use Case zu bauen. Sagen wir, ihr habt ein Frontend. Das Frontend, wir sind natürlich Microservice unterwegs, das heißt, wir haben einen Service, der unser Frontend repräsentiert, einen für das Backend und natürlich noch Umsysteme. Das heißt, ihr habt irgendwann einen Kunden der Kunde ruft euch an und sagt, mich hat gerade jemand angerufen, der kann sich nicht mehr am Frontend einloggen. Und jetzt können wir uns mal überlegen von hinten, wie das passiert sein könnte. Sagen wir, ihr habt eine Datenbank, die Authentifizierung und so weiter vorhält. Und diese Datenbank wird eben synchronisiert in eine Read-Only-Datenbank, wo dann ein tatsächlicher Service draufgreift. Und diese Synchronisierung sollte vielleicht auf diesem Node stattfinden. Der Job läuft nur einmal, um Inkonsistenzen zu vermeiden. Ich dichte jetzt viel dazu, weil damit mein Beispiel passt. Und dadurch, dass auf dem Node kein Memory frei ist, kann dieser Job nicht starten, wird vielleicht sogar gestartet. Und weil es eben ein Burstable Pod ist, wird er vielleicht währenddessen von Kubernetes abgeschossen, während er versucht zu replizieren. Der Job ist also gefailed. Das heißt, ihr habt nicht eure Datenbank replizieren können. Der Authentifizierungsservice, der auf diesem Cluster hier läuft, Entschuldigung, ein Meme vergessen, merkt dann, dass seine Datenbank, auf die er tatsächlich authentifizieren würde, nicht konsistent ist, weil der Replizierungsjob nicht gelaufen ist. Ergo verhindert er, dass tatsächliche Authentifizierungen vorgenommen werden. Das führt dazu, dass das Backend nicht mehr authentifizieren kann und das Frontend am Ende auch sagt, gut, damit kann ich den User nicht einloggen. Und dann steht ihr eben da, angenommen, ihr würdet kein Monitoring betreiben, hättet ihr also erstmal den Job, am Frontend zu schauen, was ist passiert. Frontend sieht gut aus. Dann guckt ihr ins Backend, seht, komisch, Pod auch da, ready, alles gut. Aber er authentifiziert nicht, weil er zum Beispiel eine 403 vom Authentifizierungsservice bekommt. Dann guckt ihr in den Authentifizierungsservice, da dürften vielleicht schon ein, zwei Stunden vergangen sein, während ihr effektiv Downtime habt, weil sich eure Kunden ja nicht mehr einloggen können. Und dann habt ihr irgendwann gemerkt, okay, der Replizierungsjob ist nicht gelaufen. Warum? Der Node hatte nicht genug Speicher, ihr räumt was auf oder erweitert eure Ressourcen, alles ist wieder gut. Aber für diesen ganzen Kram haben wir eigentlich alle keine Zeit. Vor allem nicht, wenn tatsächlich mal sowas passiert wäre, wie dass ihr produktiv Downtime habt. Dann muss es immer richtig, richtig schnell gehen und darum monitoren wir einfach alles. Und wie Sascha so schön gesagt hat, in verteilten Systemen sind diese Geschichten nicht immer ganz einfach, aber wir haben das Glück, dass wir eben schon eine Lösung haben von SoundCloud, Prometheus. Was Prometheus tatsächlich ist, das möchte ich euch jetzt mal erklären. Es ist ein sehr großes Bild, das repräsentiert quasi die komplette Prometheus-Architektur. In der Mitte haben wir den Prometheus Server, was natürlich auch per se erstmal das Herzstück bildet. Dieser ist zum einen dafür verantwortlich, über einen Pull-Mechanismus Metriken zu scrapen. Das heißt, er nutzt zum Beispiel Service Discovery oder statische Konfiguration, um zu wissen, wo muss er seine Metriken abholen. Das tut er, speichert sie in der Time Series Database. Das heißt, jede Metrik ist mit Zeitstempeln versehen und kann dann entsprechend auch so aggregiert werden oder genutzt werden über die Prometheus Query Language. Wenn es, naja, anders. Es gibt den Fall, dass ihr nicht Pods habt, die zum Beispiel immer laufen, wie Web Services etc. Manche Sachen sind auch Cronjobs, Batchjobs, irgendwas, was einfach ganz schnell da ist, ganz schnell wieder weg ist. Dann kann es passieren, dass ihr einen Pod oder einen Job ausgeführt habt, der nicht innerhalb des Scrape-Intervalls von Prometheus gelebt hat. Das heißt, Prometheus zieht, könnt ihr machen, aber dann wird es ressourcenintensiv. Nicht jede Sekunde die Metriken von seinen Services, die er eben monitoren soll, sondern er hat üblicherweise ein Intervall, 15 Sekunden, 30 Sekunden, wie auch immer. Und für diese Jobs, die eben nicht in diesem Intervall wahrscheinlich leben, könnt ihr ein Push-Gateway nutzen, was am Ende vom Tag dann auch nichts anderes repräsentiert wie euer Job wird beim Exit seine Metriken einmal ans Push-Gateway reporten und dieses Push-Gateway wird dann entsprechend von Prometheus gescraped. Super. Jetzt wissen wir, wie die Metriken reinkommen. Um die Metriken mit Prometheus irgendwie nutzen zu können, haben wir einmal fürs Alerting eine externe Komponente, den sogenannten Alert Manager. An den wird von Prometheus aktiv gepusht, und zwar Alerts. Das heißt, im Alert Manager habt ihr diese Dinge wie Receiver und so weiter, da komme ich gleich noch drauf, gemanagt. Und innerhalb von Prometheus definiert ihr quasi, was für Alerts ihr eben pushen wollt. Und auf der Visualisierungsseite ist ganz prominent Grafana. Das werden wir uns auch später im Use Case anschauen. Denn wir nutzen nicht den Alert Manager, um in der Demo mal ein Alert zu setzen, sondern Grafana. Warum? Erkläre ich euch gleich. Ich kann es euch auch gleich erklären. Wenn ihr den Alert Manager nutzt, dann kriegt ihr eben den Query. Ihr könnt euch dann anschauen, was ist gerade los. Und wenn ihr gerade auch wirklich am PC seid, ist es super. Ansonsten ist es besser oder meiner Ansicht nach komfortabler, das ist natürlich debattierbar, ist es komfortabler, Grafana zu nutzen, denn Grafana visualisiert euch das entsprechend in Panels. Ihr könnt es auch mit Kunden teilen. Kunden lieben es, zu wissen, was los ist. Und diese Dashboards eignen sich halt super dafür, diese Metriken aufzubereiten, sodass sie auch wirklich verständlich sind und man eben auch nachvollziehen kann, was passiert ist. In einem gewissen Zeitintervall etc. Ist einfach deutlich angenehmer, wenn man es schon visualisiert hat. Der Alert Manager, da möchte ich an der Stelle kurz drauf eingehen, weil wir ihn später nicht mehr anschauen werden, ist eben für diese ganzen Themen wie Deduplizierung, also Silencen von Alerts zuständig, genauso wie eben die Definition von den Receivern, die ihr verwenden wollt. Also welche Gruppen von Alerts gehen an welchen Receiver etc. Und er ist eben auch dafür verantwortlich, Alerts zu unterdrücken, wenn gewisse Konditionen eben gegeben sind. Das heißt, ihr wollt nicht, wenn was passiert ist, 50.000 Alerts bekommen, sondern ihr könnt es entsprechend dann im Alert Manager konfigurieren, dass eben ein Alert gefeuert wird und registriert wird, dass der Alert schon feiert und damit nicht immer wieder neue Alerts rausgehen. Das ist eben dann die Konfigurationsgeschichte im Alert Manager. Jetzt möchte ich euch kurz mal zeigen, was gibt es eigentlich für Metriken in Kubernetes, in Prometheus, die wir verwenden können. Das ist relativ simpel. Es sind 4 Stück, die wir aktiv nutzen. Das ist einmal ein Counter. Das ist, ich kann gleich Gauge und Counter zusammen erklären. Ein Counter ist etwas, was immer nur ansteigen kann. Das heißt, es ist nicht definiert, dass ein Counter jemals absinkt. Denn wenn was absinkt, dann habt ihr eine Gauge. Eine Gauge erledigt genau diesen Job, dass eben etwas wieder theoretisch auch sinken kann. Das heißt, ein Counter wäre sowas, was ihr benutzen würdet, um die Gesamtanzahl an Requests zum Beispiel zu monitoren, weil offensichtlich werden ja Requests nicht weniger, wenn sie mal da waren. Was natürlich aber steigen und fallen kann, wäre zum Beispiel die Requests pro Sekunde, die eingehen, oder wenn ihr Requests queued, wie zum Beispiel gerade die Belastung auf der Queue ist. Diese beiden, oh lustig, Entschuldigung, da habe ich aus Versehen zweimal auf den Pfeil gedrückt. Diese beiden sind ein bisschen, also etwas komplexere Metriken, das Histogramm und die Summary, die sind sich tatsächlich sehr ähnlich. Da geht es eben darum, ich habe es eben schon gezeigt, dass eben Metriken observiert werden. Das heißt, diese werden in Buckets, die ihr bei Histogrammen, werden die Metriken in Buckets einsortiert, die ihr eben vordefinieren könnt. Und auf Basis dieser Buckets könnt ihr dann mit PromQL, also mit der Query Language zum Beispiel auch Quantile erstellen, etc. Ja, entsprechend eben mit den Buckets arbeiten. Der Unterschied zu Summary ist, sagen wir es mal so, bei der Summary werden die Quantile, über die ich gerade gesprochen habe, eben auf der Client-Seite bereits erzeugt. Das heißt, zur Instrumentierung definiert ihr, was für Quantile ihr eben nutzen wollt. Dann werden die auf der Client-Seite eben dort unter dem Ressourcenverbrauch ausgerechnet. Und beim Histogramm habt ihr eben die Buckets, könnt dann entsprechend später die Quantile erzeugen. Und Histogramme kann man eben aggregieren. Bei Summaries ist eher davon abzuraten. Hier nochmal die Bottomline. Weil wir ein bisschen wenig Zeit haben, wir wollen ja auch Zeit für die Demo haben, überspringe ich die mal, das habt ihr bestimmt eh alle verstanden. Wenn ihr Prometheus auf einer K8S-Infrastruktur nutzen wollt, dann würde ich euch empfehlen, diesen Q-Prometheus-Stack zu benutzen. Den könnt ihr mit Helm ausrollen, entsprechend vorher über Values konfigurieren. Denn da kriegt ihr eben im Prinzip alles mit, was ihr haben wollt. Ihr kriegt da nicht nur den Prometheus-Server an sich, sondern das Ding wird von einem Prometheus-Operator auch entsprechend verwaltet. Und ihr habt eben auch Grafana zum Beispiel dabei direkt, was ihr dann... Ihr könnt es auch alles abschalten, aber unter dem Aspekt sind zum Beispiel auch die Node-Exporter dabei, die eben in Kubernetes dafür verantwortlich sind, als Daemon-Set von jedem Kubernetes-Node die Metriken zu exposen, zum Beispiel für Kubelet, API-Server etc. Da kriegt ihr richtig viel, um einfach mal anzufangen. Also Grafana ist dann nicht nur der Grafana-Pod, sondern da sind auch ein Haufen vordefinierte Dashboards dabei, die euch direkt einen Überblick geben in die Tiefe, was eben eure Kubernetes-Infrastruktur angeht tatsächlich. Also bis runter auf Volumes etc. Genau, jetzt sind wir zwar im Talk Kubernetes-Monitoring, aber wir sind ja auf den Chemnitzer Linux-Tagen, deswegen kann es ja sein, dass ihr sagt, ich möchte gar kein Kubernetes verwenden, zum Beispiel ich habe daheim meine Infrastruktur oder meine Linux-VMs, dann könnt ihr auch da diese Node-Exporter entsprechend einfach als GitHub-Projekt von Prometheus runterladen und starten. Und was dann passiert ist, ihr kriegt auf localhost 9100/metrics sofort entsprechende Metriken über eure Linux-VM. Das heißt, ihr seid da nicht auf Kubernetes angewiesen, sondern dieser Node-Exporter kann quasi mehr oder weniger überall laufen und entsprechend dann Metriken exposen, die von Prometheus, dem Server, dann gezogen werden. Um auf die Sache noch kurz einzugehen, ihr könnt mit Docker einen Prometheus-Server und einen Grafana, so mit einem Docker-Compose-File, sieht man das halb? Oh, man sieht es überraschend gut. Ein Prometheus und einen Grafana als Docker-Compose starten und diesem eben dann in der Prometheus-Sammel eine Scrape-Config mitgeben, wo ihr sagt, scrape mir doch bitte in dem Fall den statischen Host localhost 9100 und dann würdet ihr auch direkt in Prometheus die Metriken bekommen und könntet die dann auch über Grafana euch über Dashboards entsprechend dann schön visualisieren. Nochmal ganz kurz, einfach um darüber geredet zu haben, im Prinzip, also das hier sei nur mal ein Auszug, im Prinzip könnt ihr mit Prometheus alles messen, was quantifizierbar im Sinne von, ihr könnt eine Zahl draus machen, ist. Genau, hier ein kurzer Blick aufs Grafana-Dashboard, was der Node-Exporter euch, oder was der Q-Prometheus-Stack besser gesagt euch bereitstellt. Ihr kriegt ja halt wirklich von der CPU und Memory-Usage auch solche Sachen wie, was habt ihr gerade an Mounts laufen, was ist der Input-Output auf eurer Festplatte. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Man muss es nicht nutzen, aber es ist einfach ziemlich überwältigend, was ihr da am Anfang, oder was heißt, was ihr am Anfang, wenn, was ihr durch diesen Node-Exporter schon an Metriken entsprechend bereitgestellt bekommt. Jetzt wollt ihr vielleicht nicht nur die Kubernetes Nodes oder eure VM monitoren, sondern ihr habt tatsächlich eine Applikation, die ihr monitoren wollt. Da kommen wir zum Thema Instrumentieren. Prometheus bietet auch da offensichtlich Libraries. Und ich zeige euch mal einen Use Case, wie so eine Instrumentierung tatsächlich auf Applikationsebene funktionieren würde in Java. Spaß. Go. Also, gucken wir uns das einfach mal kurz an. Also ich werde jetzt nicht auf alles eingehen. Vor allem erwarte ich jetzt nicht, dass ihr alle irgendwie Go lesen könnt oder sonst was. Deswegen gehe ich einmal kurz drüber. Was wir benutzen, sind die Prometheus Libraries. Also überall, wo PromAuto, PromHTTP dahinter steht, ist es eben am Ende die Dependency aus der Prometheus Library für Golang. Oben definiert ihr euch in dem Fall ein Histogramm. Die Buckets teilt ihr euch dann entsprechend ein. Wie ich vorhin erklärt habe, werden quasi die observeden Datenpunkte in diese Buckets einsortiert. Falls jemandem eine schlauere Zahlenfolge als diese einfällt, mir schon. Ihr habt also eure Variable, die ihr eben entsprechend dann nutzen könnt. Dann braucht ihr eben tatsächlich eine Funktion, die eine gewisse Art an Metrik auch tatsächlich in diese Buckets einsortiert. Dafür habt ihr eben die Variable, ruft die Funktion observe auf und gebt ihm die Duration mit. Das Ganze starten wir in Go, also wir rufen die Load Record Response auf und als nebenläufigen Thread schieben wir dann eben diesen observeden Datenpunkt in den Bucket. Und alles, was wir dann noch brauchen, ist, wir müssen den Metrik-Endpunkt eben entsprechend irgendwie exposen. Das machen wir in Go mit einem HTTP Listen and Serve in Zeile 33. Vorher registrieren wir da eben diesen Prom-HTTP-Händler drauf und sagen, du bist unter dem Path / Metrics eben erreichbar. Und das Ganze haben wir dann nochmal in Zeile 25 in eine Go-Funktion entsprechend. Also wir rufen init-async auf und was er macht, ist, er startet uns auf einem nebenläufigen Thread diesen Mini-Web-Server, der dann entsprechend gescraped werden kann von Prometheus. Im Prinzip war das alles, was ihr braucht. Im Code, also das war quasi so der Vorlauf, sage ich mal. Was ihr dann tatsächlich noch machen müsst, wenn ihr eure Main-Applikation tatsächlich instrumentieren wollt, ist in Zeile 73 rufen wir einmal die Monitoring Init Async auf, was eben genau das macht, diesen zweiten Webserver Port 2.1.2 starten. Und wenn wir jetzt tatsächlich dann einen Client-Call haben, dann ziehen wir uns die Startzeit, machen den Call und sagen dann, wie lange hat es gedauert und rufen dann eben die Load-Record-Response auf. In dem Fall ist noch ein zweiter Parameter dabei, weil es ja theoretisch auch ein gefailter Call sein kann. Das kann man dann alles entsprechend instrumentieren. Das ist aber, wie gesagt, dann ein Job, der tatsächlich ein bisschen Arbeit erfordert. Das sind halt Custom-Metrics. Ne? Custom, ihr müsst es eben euch dann selber überlegen. Respektive entsprechend auch in die Applikation einbauen. Was dann am Ende rauskommt, wenn wir den /Metrics-Endpunkt scrapen, ist eben dieser Bucket. Und gehe ich jetzt mal gar nicht weiter drauf ein, denn wir haben ja die Prometheus Library benutzt. Und da kriegt ihr noch einiges mehr. Ihr habt ja jetzt nur die Custom-Metrik gesehen, die ich gerade gebaut habe. Tatsächlich kriegt ihr all das auch mit, wenn ihr nur den Prometheus-Händler registriert und die Metriken scrapt. Also ihr kriegt wirklich auch dann schon wieder direkt in die Tiefe gehende Metriken über den Memory, witzigerweise auch oben die Go-Version, aber entsprechend eben euren Ressourcenverbrauch. Das hier ist Default. Also nur dadurch, dass wir diesen Metriken-Endpunkt mit der Prometheus-Library exposed haben, kriegen wir eben das schon. Und das ist schon verdammt cool. Genau, bevor wir jetzt dann gleich zur Demo gehen, möchte ich einfach mal einen generellen, wie nennt man es so schön, das fällt mir das deutsche Wort nicht ein, sagen wir einfach General Advice for Grafana. Ihr seid nicht die Einzigen, die versuchen, irgendwas zu visualisieren. Und es gibt in Grafana, ja, es ist witzig, ne? Aber es ist tatsächlich gar nicht so schlau, jedes Mal from scratch anzufangen und sich in Grafana irgendwelche Queries zu überlegen, wie könnte ich was machen etc. Wenn ihr zum Beispiel einen Traffic benutzt, dann könnt ihr auf Grafana Labs mal schauen. Es gibt schon ein relativ gut bewertetes Dashboard für zum Beispiel Traffic. Und alles, was ihr machen müsst, ist diese ID euch kopieren, importieren in euer Grafana und zack, habt ihr entsprechend dann Metriken. Das Gleiche gibt es auch für, ich habe ja vorhin erwähnt, dass ihr den Node Exporter auch auf Linux-VMs laufen lassen könnt zum Beispiel. Gibt es dann entsprechend auch für Linux-Host-Metriken und auch sonst für alles andere. Also es ist wirklich viel schon von der Community erledigt. Ich empfehle da tatsächlich ein bisschen zu schauen. Natürlich, weil es eben von der Community ist, muss man auch immer ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber um eben den Start ein bisschen zu erleichtern, ist es tatsächlich schön, ein Dashboard zu importieren und schon mal zu sehen, wow, mit meinen Metriken wird schon was gemacht. Und das entsprechend dann auch auf seine Bedürfnisse oder eure Bedürfnisse entsprechend umzumünzen. Genau. Wir haben ja gesagt, wir werden nicht den Alert Manager benutzen, sondern wir benutzen Alerting mit Grafana. Und das ist tatsächlich auch relativ einfach. Ihr könnt im Prinzip bei jedem Panel, was ihr macht, könnt ihr editieren. Und dann, wenn ihr ein bisschen runterscrollt, seht ihr neben dem Query, dem Transform, auch einen Alert-Reiter. Und wie das später funktioniert, zeige ich euch gleich in der Demo, wo wir dann eben mal einen Alert einrichten und hoffentlich auch sehen, wie der Alert dann gleich feuert. Katzenbild? Na, gut. Dankeschön. Die Frage ist natürlich, Prometheus scheint ja irgendwie alles zu können, was Monitoring angeht, aber wofür solltet ihr Prometheus denn vielleicht nicht benutzen? Prometheus ist super, um zu sehen, wenn es geknallt hat, warum es geknallt hat, was ist hängen geblieben etc. Prometheus verspricht euch keine hundertprozentige Genauigkeit. Das ist ja auch nicht wirklich möglich. Ihr könnt euch vorstellen, ihr habt irgendeinen Pod, der theoretisch gestrapt werden sollte und eine Sekunde vorm Intervall stirbt er. Warum auch immer, sei mal dahingestellt. Aber ihr habt dann eben nicht den letzten Scrape von diesem Pod, was innerhalb der, wenn es ein 15-Sekunden-Intervall war, wisst ihr nicht, was die letzten 14 Sekunden mit diesem Pod überhaupt passiert ist. Das heißt, es wäre richtig dämlich, sowas für zum Beispiel Billing oder Abrechnung von Requests etc. zu benutzen. Ihr könnt nicht wirklich sicherstellen, dass ihr 100% genau seid. Das wollt ihr auch nicht mit Prometheus. Dafür müsst ihr euch eine andere Lösung suchen. Denn dafür ist Prometheus eben einfach nicht gedacht. Prometheus ist wirklich dazu gedacht, zu sehen, wo hat es geknallt und woran lag es. Und entsprechend auch zum Thema Optimierung natürlich auch einen sehr, sehr, sehr tiefen Blick zu bekommen, was ihr entsprechend an Ressourcen habt, zu welchen Request-Zeiten oder zu welcher Belastung etc. Genau, und jetzt Demo-Zeit. Jetzt wird es für uns spannend.
Ja, sehr cool. Nochmal danke für das Katzenbild, gell? Das war wichtig.
Ja, war mir auch wichtig.
Oder?
Ich mach das.
Wir machen das jetzt hier live zum allerersten Mal. Ja, das wird gut.
Schauen wir mal. Wir sehen nichts. Wir sehen was. Cool.
Hey.
Ihr seht einen Tiling Window Manager und damit übergebe ich an den Sascha.
Sehr schön. Du hast bestimmt irgendwo eine Applikation geport forwarded, richtig?
Ja, ich check das mal kurz. Ja, die Applikation
genau,
ist geportet.
Die Frage ist,
darf ich das für dich machen?
Genau, du darfst sehr, sehr gerne einmal einen
Gut.
Request kurz
Seht
abschicken.
Seht ihr das? Es ist relativ klein. Ich mache das mal ein bisschen größer. wir haben jetzt aus Demo-Zwecken mal eine Applikation zusammengeschraubt. Ich drücke schon mal, denn das dauert etwas. Wir wollten natürlich nicht die supergeile, super responsive Anwendung simulieren, sondern wir wollen ja auch gleich was in den Traces sehen. Deswegen haben wir eine kleine Gateway-App, die quasi verschiedene andere Services anruft und dann Hello zurückgibt, von wem auch immer er angesprochen wurde. Und wir können natürlich auch, damit wir was Cooles sehen, einfach mal einen anderen Pfad nehmen, um dann auch ein 404 rauszubekommen. Und was ihr damit anfangen könnt, darf euch der Sascha jetzt zeigen.
Sehr, sehr schön. Nicht Grafana, genau. Wir gehen mal Richtung Jaeger. ihr erinnert euch, das Tool, wenn euch der Kunde anruft und sagt, Junge, war der Request langsam. Ihr habt gerade gesehen, da war ein Request, der war vielleicht langsam. Das hier ist die UI eben von Jaeger. Und ihr habt hier ganz, ganz tolle Möglichkeiten, Dinge zu filtern und euch Dinge anzeigen zu lassen. Beispielsweise können wir uns einfach mal aus der letzten Stunde die letzten 20 Requests geben, die dieser Jäger so entdeckt hat. Wir haben gerade 2 Requests gemacht. Ihr seht, hier sind 2 Requests. Das ist schon mal sehr gut. Ihr habt oben eine schöne Heatmap, auf der könnt ihr auch sehen, welche Requests wie lang gebraucht haben. Dann seht ihr hier oben, habt ihr so einen dicken Ausreißer, der hat ziemlich lang gedauert. Der zweite Request ist hier unten, der war ziemlich schnell. Ist gut. Und was wir jetzt eben machen können, ist, wir können hier ganz tolle Filter benutzen. Wir können zum Beispiel sagen, uns interessieren nur Requests, die an das HTTP-Target, was nehmen wir denn? Nehmen wir mal App Foo, so als Beispiel, das war ja der 404er. Das heißt, wenn ich jetzt hierher gehe und sage einfach mal /app/foo, dann bekomme ich, hey, nur noch einen Request. Die Dinger kann man anklicken, das macht die Sache wertvoll. Und hier bekommen wir Informationen angezeigt. Wir können beispielsweise uns Tags hier aufklappen und wir sehen eben Dinge, die mit diesem Request waren. Zum Beispiel sehen wir, dass dieses Teil auf 404 gelaufen ist. Wir sehen, wo es hingelaufen ist, mit welcher Methode aufgerufen wurde. All das. Das ist schon mal schön. Wenn euch zum Beispiel nur Fehler interessieren, dann könnt ihr auch einfach hier eingeben, Error ist gleich true. Und dann bekommt ihr alles, wo so ein Error-Tag drin ist, einfach angezeigt. Das heißt, ihr müsst nicht endlos lange rumsuchen, sondern ihr könnt mit diesen Tags sehr, sehr gut arbeiten. Genau, ihr könnt auch speziell nach einem Statuscode suchen. Ja, die Möglichkeiten sind unendlich. Genau, jetzt gucken wir uns mal noch den Trace an, der ein bisschen länger gedauert hat, weil Kunde will ja eigentlich wissen, was war denn da los? Warum dauert das denn so lange? Das da ist jetzt ein Trace einer, ich nenne es mal, Microservice-Architektur. Wir haben hier Sleep eingebaut, wir haben damit Java simuliert. Was? Genau. Immer ein Brüller. Genau. Was wir hier halt eben sehen können, ist das, was ich euch vorhin schon gezeigt habe bei dem gesamten Konstrukt der Open Tracing Komponente von Open Telemetry. Das heißt, wir sehen auch hier genau das, was wir vorhin auf der Slide gesehen haben. Wir sehen unterschiedliche Spans. Wir sehen hier eine ganz, ganz lange große Span. Das ist der gesamte Request. Der wurde angenommen von unserem Gateway. Unser Gateway hat dann das gemacht, was jedes gutes Gateway am Anfang macht und hat erstmal gesagt, gut, ich mache mal 2 Sekunden nichts. Vielleicht war es nicht wichtig. Und danach wurde das Ding eben entsprechend weitergereicht und ihr könnt hier wirklich in die Tiefe gehen und könnt euch anschauen, was da wo wie passiert ist. Und das ist eine absolut fantastische Sache. Ihr habt auch die Möglichkeit, innerhalb eurer Anwendung diesen Span zu manipulieren. Nicht in seiner Länge, sondern in seinem Inhalt. Und ihr könntet dann beispielsweise, wenn ihr Datenbank-Requests macht, das Query mit in die Span legen. Das hilft euch, wenn ihr plötzlich eine Span habt, die, ich sag mal, 30 Sekunden gedauert hat, und das war der Datenbank-Request, dann könnt ihr innerhalb der Span schon sehen, welches Query hat denn da wie lange gedauert. Das ist ziemlich cool. Deswegen, Freunde, nutzt Jäger. Das tut absolut nicht weh, dieses Tool zu benutzen. Und es hilft halt wirklich ungemein. Und das ist, glaube ich, alles, was ich an Quintessenz zu Jäger mitgeben kann jetzt an der Stelle. Ist ein geiles Tool. So.
Ihr könnt halt wirklich alles in Custom Tags schmeißen, was auch immer ihr euch überlegen könnt. Und das hilft halt auch immer als Argumentationsgrundlage. Ja, ich mache die Demo etwas kurz, damit wir vielleicht noch Zeit für Fragen haben, die vielleicht früher gehen können. Wir sind ja schließlich der letzte Talk, aber das Beste kommt ja zum Schluss. Sagen wir einfach mal, ja, wie machen wir es denn? Machen wir es mal so. Also, wir wollen ja ein Alert. Also, wir brauchen irgendeine Art Contact Point. Hier könnt ihr, ach so, ich versuche es langsamer zu machen. Ihr könnt hier bei Grafana entsprechend Alerts definieren. Ihr könnt auch bei Alerting unter Contact Points euch entsprechend dann eigene neue Contact Points hinsetzen. Ich habe jetzt mal eine coole Seite genutzt, webhook.site. Da könnt ihr dann einfach Post-Requests hinschießen, die dann den Webhook in dem Fall jetzt für die Demo simulieren. Ihr seid natürlich nicht an Webhooks gebunden. Ihr könnt auch an den Alert Manager schießen. Ihr könnt auch in euren Discord-Channel posten, wenn ihr da richtig Lust drauf habt. Natürlich geht auch E-Mail. E-Mail ist aber so eine Sache bei Alerting. Was war nochmal, wie lange darf eine E-Mail dauern, bis sie offiziell zugestellt ist?
Ich glaube, 24 Stunden darf die.
Also bin, ja, genau. Sein. Es gibt bessere Wege, aber wie ihr hier hoffentlich gesehen habt, es gibt sehr, sehr viel. Also die Standardvarianten sind normalerweise abgedeckt. Alles, was ihr für den Webhook machen müsst, ist dann entsprechend hier die URL für den Post-Request reinhängen. Und wir gehen auf das Dashboard. Hier übrigens sei nur mal gesagt, ne, ich habe es jetzt mal aktiviert gelassen. Das hier alles sind Standard-Dashboards, die ihr im Q-Prometheus-Stack bekommt. Ihr könnt ja, ich gehe jetzt doch kurz rein. Ihr seht hier buchstäblich dann komplette Metriken. Das sieht nicht so schön aus. Aber ihr seht, diese Dashboards funktionieren. Das ist alles, was aus Q-Prometheus-Stack, vielleicht gehe ich noch mal einen schöneren. Nee, ich lasse es. Die Demo wollen wir ja auch zu Ende sehen. Egal, mein Punkt war, ihr kriegt halt einen Haufen Dashboards by default mit einem Haufen Informationen. Sagen wir mal, wir haben jetzt unsere schöne Go-Anwendung, die verbraucht hier gerade mehr, 22 Megabyte im Idle, schon sehr viel für Go eigentlich. Wenn wir jetzt auf den Total Used Memory, weil ihr werdet gleich sehen, warum, einen Alert legen wollen, dann könnt ihr hier, wie ich vorhin erklärt habe, unter Edit entsprechend einfach einen Alert festlegen. Wir müssen jetzt keinen extra Contact Point legen, das würdet ihr auch entsprechend definieren können. Ich habe jetzt halt nur einen, das heißt, alle Alerts gehen auf den Root Contact Point und ihr könnt hier euer Query sehen. Ihr könntet auch einen Run Query machen und würdet dann entsprechend euer Dashboard angezeigt kriegen. Könntet hier auch super nice dann entsprechend den Alert oder die Threshold quasi setzen. Wir benutzen jetzt einfach mal eine Classic Condition, nämlich wenn die letzte Metrik, die hier reinkommt, sagen wir mal, wir machen mal 100 Megabyte 100000000. So, jetzt sind wir schon verdammt hoch für Go. Also, dass so eine Go-Applikation, die normalerweise 10 bis 20 Megabyte braucht, plötzlich so hoch schießt, ist schon eher ungewöhnlich. Aber wir probieren es mal aus. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ihr müsst entsprechend auch noch die Alert Evaluation Behavior festsetzen, denn nur weil eine Metrik einen gewissen Threshold überschreitet, heißt das noch lange nicht, dass ihr den Alert feuern müsst. Es kann ja auch sein, dass ihr tatsächlich mal einen Ausbruch habt, dann wollt ihr nicht, dass sofort irgendein Alert losgeht. Denn das Schlimmste, was ihr haben könnt, ist, wenn ständig irgendwelche Alerts fliegen und am Ende sich in Wahrheit gar keiner mehr dafür interessiert und am Ende vielleicht sogar Regeln eingerichtet werden, um den Kram dann direkt wieder wegzuräumen. Was ihr wollt, ja, habt ihr schon mal gehört? Komisch, ich auch. Ja, davon habe ich noch nie gehört. Spaß. So, wir setzen mal den er soll diesen Alert eben entsprechend alle 10 Sekunden evaluieren. Und für unseren Use Case sagen wir jetzt eben, er soll sofort feuern. Das heißt, er wartet nicht irgendwie eine Minute, wenn dieser Zustand anhält, dann feuert er, vorher ist er in Pending, sondern wir sagen, komm, schieß doch. Ich setze jetzt noch einen Testfolder und eine Testgroup, weil man das muss. Da möchte ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Was aber für euch tatsächlich relevant ist, ihr habt es vorhin bei den Tags gesehen, ihr könnt auch hier Labels an euren Alert hängen. Da ja, sagen wir einfach mal, ach guck mal, hier steht schon, nehmen wir Custom Label. Puh. So, ich möchte euch nur zeigen, dass es gleich im Alert dann auftaucht. So, den ganzen Spaß speichern wir. Was ihr dann jetzt seht ist, warte, jetzt muss ich wieder aufs Dashboard. So, ihr seht hier jetzt ein wunderschönes grünes Herzchen. Damit zeigt euch Grafana, dass auf dieser Metriken oder auf diesem Panel, was ihr euch eben entsprechend konfiguriert habt, ein Alert liegt. Grünes Herz, alles gut. So. Ich mache jetzt mal einen Curl, ein C-URL, auf Leak. Denn ich habe uns mal einen Endpunkt geschrieben, der einfach nur dazu führt, dass die Applikation komplett durchdreht, bis sie von Kubernetes wegen Limits eben abgeschossen und neu gestartet wird. Ich wollte es eigentlich nicht zeigen, aber wir können es auch hier kurz anschauen, weil es schön aussieht. Sieht man das? Ja. Also der geht jetzt hoch. Ich habe ihm mal ein Limit von, ich glaube, 500 Megabyte gegeben, was halt exorbitant ist, aber dann dauert es halt auch eine Weile. Denn wir müssen ja auch sicherstellen, dass in dieser Zeit Prometheus auch mal gescrapt hat. Das kommt eben wieder da dazu, was ich vorhin erwähnt habe. Wenn der Pod sich jetzt abgeschossen hätte und hätte noch nicht einmal ein Scrape bekommen von Prometheus, hättet ihr davon nichts mitbekommen. Das ist aber jetzt, sage ich mal, auch eher ein Edge-Case, dass eine Applikation von null auf gleich so durchdreht. Wir können uns das sieht gut aus, gell?
Ja,
das wir können uns das auch hier mal anschauen. Ich denke, dass wir jetzt wahrscheinlich schon Scrape haben. Oh, guck mal an. Hoi. Also wir sind hier schon bei 250 Megabyte. Und was sehen wir? Unser Herz wurde gebrochen. Das bedeutet, dass der Alert am Feiern ist. Also er feiert nicht, sondern er feuert. So, die Applikation ist mittlerweile tot. Ihr könnt es auch hier sehen, dass die jetzt einen Restart bekommen hat und jetzt prinzipiell wieder normal läuft. Das interessiert uns aber nicht. Was uns viel mehr interessiert, ist, dass hier jetzt ein Post-Request vor ein paar Sekunden entsprechend ankam. Das heißt, unser Webhook wurde getriggert. Wir haben hier den Default Webhook und was für uns natürlich jetzt, weil ich es vorhin auch gesetzt habe, relevant ist, wir haben auch unser Custom Label gleich drin. Alles weitere ab hier ist Konfigurationssache. Ihr müsst keinen Webhook benutzen, ihr könnt es auch entsprechend anders machen, aber im Prinzip ist es so einfach. Von Prometheus Deployment zu einem halbwegs guten Alerting, wenn ihr so ein, zwei Fälle im Kopf habt für eure kritische Infrastruktur, wo ihr sagt, das sollte nicht passieren, denn es ist immer gut, ein Mindest- oder Max-Level zu setzen. Ja, das ist leider ganz oft das Problem, dass Dinge theoretisch außer Rand und Band gehen können, ohne dass jemals irgendjemand was davon mitkriegt, außer wenn es dann schon gekracht hat. Genau. Das war auch schon unsere Demo. Cool. Und wir sind 4 Minuten vor 18 Uhr, ja, wenn das mal keine Punktlandung.
Genau, ich stecke hier noch mal kurz rein und dann starten wir mal ab der aktuellen Folie gleich noch mal das Ding. Hier, guck mal, wunderschön. Wir sind fast durch, schwöre. Es gibt sowas wie einen Linux-Stammtisch, kann man mitmachen, ist cool. Wenn euch die Slides interessieren, weil ihr sagt, boah, mega, dann...
Katzen!
Ja, genau, da erwartet euch auch eine Überraschung bei den Slides. Genau, da sind halt generell alle erreichbar, die jetzt eben von uns von Artix gemacht wurden, jetzt auf den Chemnitzer Linux-Tagen. Und damit sind wir tatsächlich 4 Minuten vorher durch.
Ja.
Träumchen!
Vielen Dank! Danke, dass ihr euch noch mit bis zum Schluss uns hier hingesetzt habt.
Tja.
Vielen, vielen Dank.
Okay, danke für den Vortrag. Gibt es Fragen aus den Plänen? Da hinten. Ich komm mal hoch.
Danke. Wenn ich jetzt anfange, meine Anwendung zu tracen, dann kann es ja sein, dass mein Chef aufgrund der Menge der Requests, ich sag mal, mir böse E-Mails schreibt, weil das Ganze ja gespeichert wird. Gibt es irgendwie die Möglichkeit zu erkennen, naja, der Trace könnte für mich interessant sein und den Trace nur dann Richtung Jäger zu schicken?
Na, du hast natürlich die Möglichkeit, innerhalb deiner Applikation schon alleine festzulegen, was soll denn überhaupt einen Trace erzeugen. Ja, das wäre halt in dem Moment das eine, was ich jetzt an der Stelle auch empfehlen würde. Wenn man jetzt zum Beispiel so eine Anwendung hat, wo man jetzt irgendwie so eine Bombe einbaut, so ein /Leak, dann will ich davon vielleicht keine Spuren haben. So, den würde ich vielleicht nicht tracen. So. Frage damit beantwortet? Super.
Ich habe mal eine Frage zu dem Alarm in Grafana. Der wurde konfiguriert mit alle 10 Sekunden soll geschaut werden.
Ja.
Was passiert, wenn die Metrik jetzt oszilliert? Im Beispiel war die Grenze 100 Megabyte. Mhm. Wenn es jetzt zwischen sagen wir 80 und 120 oszilliert, muss es genau in aller dieser 10 Sekunden, in dem Moment nach 10 Sekunden über 100 sein oder muss es in den vergangenen 10 Sekunden wenigstens einmal über
100 Megabyte? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Normalerweise rechnet man damit, dass die 10 Sekunden durchgehend sind. Also was man zum Beispiel damit alerten würde, wäre so, wenn ich eine sehr hohe Anzahl an Requests bekomme, kann ich dir spontan nicht sagen, was ist, wenn der einmal zwischendrin runtergeht.
Ja,
das ist ein interessanter Use Case.
Also worum es da ja eigentlich geht, ist, wir legen ja nicht nur fest, wie oft geschaut werden soll, sondern wir legen auch fest, wie lange soll dieser Zustand erfüllt sein. Das haben wir jetzt in unserem Beispiel auf 0 Sekunden gesetzt. Das heißt, es geht drüber, schicken Alert. Wenn wir jetzt sagen würden, das soll mal mindestens für 3 Minuten der Fall sein, dann und innerhalb von diesen 3 Minuten fällt dann auch die RAM-Usage wieder ab, dann würden wir da auch keinen Alert bekommen. Na, da gibt es noch einen dritten State, es gibt halt nicht nur das Healthy und das Firing, es gibt noch das Pending. Und das wäre dann quasi dieser Status, dann hast du kein grünes Herz mehr oder ein rotes, sondern so ein schönes orangenes. So ein, da kommt gleich was, wenn sich's nicht beruhigt.
Genau, also genau. Diese Evaluationsfenster sind auch, also 10 Sekunden ist schon sehr, sehr, sehr eng, maschig, sag ich mal. Aber es ist ein guter Punkt. Das werde ich mal ausprobieren. Dankeschön.
Ja. Ja, auch noch eine Frage zu dem Tracing. Ihr habt ja als ein Einsatzszenario für das Tracing genannt, langsame Applikationen zu hinterfragen. Was ist da los? Für mich war bisher das Tracing der Inbegriff der Verlangsamung einer Applikation, so dass ich das eigentlich nur einschalten würde, wenn ich weiß, hier gibt es schon ein Problem, dann schalte ich das ein für eine gewisse Zeit und schalte es danach wieder aus. Aber so wie ich dich ja verstanden habe und auch deiner Begeisterung entsprechend, musst du das immer laufen lassen. Was kostet mich das Tracing an Performance, an Last zusätzlich?
Ja, auch eine coole Frage auf jeden Fall. Ich kann aus meiner Erfahrung sprechen, dass ich mit der Implementierung von OpenTelemetry für dieses Tracing bis jetzt keine spürbaren Performance-Einbußen tatsächlich hatte. Das hängt natürlich sehr, sehr stark von dem System ab, das ich betreibe, und auch von der Infrastruktur drunter. Wenn ich jetzt beispielsweise mit meinem Tracing, weil so viele Requests reingehen, einfach den, ich sage jetzt mal Elasticsearch als Speicher, wenn ich den damit halt so dermaßen vollpumpe, dass meine ganze Infrastruktur zusammenbricht, dann ist das schade. Sondern das hängt natürlich einfach davon ab, was habe ich denn überhaupt an Komponenten halt einfach gegeben. Und solange, ich sag mal, Ressourcen verfügbar sind und gerade wenn wir uns jetzt im Cloud-Kontext bewegen, wünsche ich mir, dass wir immer Ressourcen haben und wir bringen das Ding nicht zum Platzen, dann ist mir noch nichts Spürbares an der Stelle aufgefallen.
Dazu kann ich vielleicht sagen, wir haben Tracing meistens, oder was heißt meistens, eigentlich in absoluter Zahl in Golang implementiert. Da kann ich jetzt nicht sagen, dass wir eine signifikante, also dass die Ressourcen hochgegangen wären oder die Latenz etc. Was halt bei Tracing so das Ding ist, ist so der ganz oder gar nicht Ansatz. Ne? Du sagst natürlich dann, du kannst deinen Load Balancer für Tracing aktivieren, zum Beispiel Nginx oder Traffic. Dann willst du natürlich auch deine einzelnen Komponenten entsprechend tracen. Aber dass es von der Ressourcennutzung wirklich signifikant hochgegangen ist, habe ich eigentlich nie gespürt. Also für uns war es tatsächlich dann immer noch wertvoller zu sagen, wo ist jetzt tatsächlich gerade unser Bottleneck und wo können wir eben dann entsprechend noch optimieren. Und es bietet eben natürlich dann auch immer eine gewisse, wie ich vorhin meinte, Argumentationsgrundlage, wenn man halt sagt, ey, jeder Post-Request in diese Datenbank dauert halt 200% mehr als normale Operationen, dann kann man darüber reden. Und ohne Tracing schwer, da irgendwie an den Punkt zu kommen. Wenn natürlich von oben bis unten und wieder raus kannst, dann gibt es da auch wenig dagegen zu sagen.
Um es vielleicht noch kurz zusammenzufassen, ich habe ja vorhin auch kurz erwähnt, Tracing wird gerne dann implementiert, wenn es zu spät ist. Das wäre ja dann im Prinzip der klassische Use Case, ich mache es an, wenn was passiert ist. Und ich möchte ja eigentlich in dem Moment aussagefähig sein, wo es passiert. Und kann man schon laufen lassen, ja.
Okay, danke, wir haben 18 Uhr durch. Von daher nochmal danke für den Vortrag, für die Fragen und Antworten. Auf Wiedersehen.
Danke. Und gute Heimreise.
Alles Gute.
Mach ich den.
Schön.